Herzlichen Dank für dieses tolle Lied. Ich hatte seit dem ersten Seitenschlag Gänsehaut bis zum Ende des Liedes. Und ich habe das mit Rina nicht abgesprochen, aber ich habe das Lied auch ausgewählt, 212. Ich finde das Lied so schön und so treffend und auch so passend zum Abendmahl und zu der Thematik der Predigt, dass ich vorschlage, nicht anderes Lied auszusuchen, sondern das Lied nochmal zu singen. Und jetzt möchte ich die Kinder nach vorne bitten. Ich habe für euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Genau, ihr könnt auch die kleinen Stühle nehmen zum Sitzen. Wir sie nach da schieben. So, liebe Kinder, ich habe euch heute zwei Bücher mitgebracht. Ein großes Buch und ein kleines Buch. Und wenn ich euch jetzt dieses Buch schenken würde oder eins von den beiden Büchern, welches würdet ihr auswählen? Lukas, du würdest dieses auswählen. Sammy, du auch das große? Wer noch das große? Wer würde das große Buch auswählen? Evelyn, du würdest das kleine nehmen? Mhm. Ben, du würdest auch das große nehmen? Schönes Buch, oder? Die beiden Bücher sind die Bibeln. Ja? Das ist die Bibel. Und wenn wir sie aufschlagen, dann lesen wir hier in diesem Buch das Gleiche, was wir auch hier in diesem Buch lesen. Und diese Bibel ist wirklich groß. Aber wisst ihr, wie groß oder wie schwer die größte Bibel der Welt ist? Die größte der Bibel der Welt wiegt 7 Kilo. 7 Kilo schwer, also das ist dann wirklich, wirklich schwer. Die wiegt vielleicht 1,5 Kilo, also so 5-mal größer oder schwerer als diese Bibel. Und wenn man diese Bibel anfasst, ist die schon groß, oder Lukas?
Ja.
Und die große Bibel hat 3500 Seiten und sie wurde von über 3000 Menschen per Hand geschrieben. Und die Bibel ist in Indien und wurde in der thalischen Sprache geschrieben. Ja? Und die wird immer wieder ausgestellt, so ein großen Buch, Ausstellungen und die Menschen können diese Bibel durchblättern und schauen. Das ist was Besonderes für die Menschen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von diesen zwei Bibeln oder von ähnlichen zwei Bibeln. In einem Haus lebten oder standen im Regal zwei Bibeln. Eine war so ganz groß, so schön vergoldet und die war immer auf einem Ehrenplatz. Und wenn die Gäste in dieses Haus reinkamen, dann haben sie immer diese Bibel gelesen. Und da waren sie so fasziniert von der Schönheit dieser Bibel. Und sie haben diese Bibel aufgeschlagen und geblättert und haben gerne in dieser Bibel gelesen. Aber in diesem Haus gab es auch noch eine ganz kleine Bibel, noch ein bisschen kleiner als diese. Und die lag irgendwo immer versteckt auf einem Buchregal mit anderen Bibeln. Und die wurde sehr selten gelesen. Diese Bibel wurde nur gelesen, wenn jemand so auf die Reise ging, Urlaub machte. Ja, weil sie so klein ist, man kann sie schön in die Tasche stecken und dann rausholen und irgendwann lesen. Und die große Bibel war immer stolz und sie sagte zu der kleinen Bibel, siehst du, die Menschen blättern gerne in mir und du bist überhaupt nicht geachtet. Ich bin aber auf einem wichtigen Stellenwert, Platz und ich werde immer gelesen. Und die Bibel hat sich immer lustig gemacht über die kleine Bibel und sie hat sie ausgelacht. Und die war sehr traurig, warum sie nicht gelesen wird oder warum sie so selten gelesen wird. Und den beiden war es eigentlich gar nicht klar, dass der Inhalt... Was? Genau, die hat gelacht, ja, die hat sich lustig gemacht über die kleine Bibel. Aber den beiden war überhaupt nicht klar, dass der Inhalt im Buch der gleiche war. Und eines Tages kam jemand in die Familie, der noch nie eine Bibel gelesen hat. Und er hat auch die große Bibel genommen und war fasziniert von der Bibel. Und er sagte, ich möchte auch eine Bibel haben, ich möchte auch eine Bibel lesen. Und der Hausherr von dieser Familie sagte, ich habe eine Bibel, ich kann dir aber schenken. Und dann hat er die kleine Bibel genommen und dem Besucher geschenkt. Und der Besucher hat sich riesig gefreut. Und nach einiger Zeit kam der Besucher nochmal nach Hause und hat diese kleine Bibel mitgebracht und hat gesagt, wisst ihr, seitdem ich diese kleine Bibel gelesen habe, bin ich zum Glauben geworden, ich bin Christ geworden. Und die kleine Bibel hat sich sehr groß und sehr wichtig gefühlt, der großen Bibel gegenüber. Denn über diese große Bibel hat es keiner gesagt. Aber die beiden haben in dem Moment verstanden, wichtig ist nicht, wie man aussieht, ob man groß ist oder kleiner ist, sondern was drin steht und was man damit auch macht. Und so geht es auch uns Menschen so. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche haben weiße Haare, manche haben dunkle Haare, manche haben große Augen, manche haben kleinere Augen. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir alle ein Herz haben, das Gott uns geschenkt hat und dass Gott uns sehr, sehr liebt, dass wir vor Gott alle gleich sind. Denn Gott schaut nicht auf das Äußere, wie groß oder wie klein man ist, sondern auf das, was in uns drin ist. Sehr hübsch, Ben. Und jetzt beten wir noch zusammen, okay? Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jeden von uns so wunderbar, wundervoll geschaffen hast, dass du uns liebst und dass du nicht auf unsere Äußerlichkeit schaust, ob wir klein oder groß sind, welche Schuhgröße wir haben oder wie groß unsere Augen sind und welche Farbe unsere Haare haben, sondern du schaust darauf, wie unser Herz ist. Und du liebst uns und du möchtest auch in uns wohnen und uns von innen verändern. Und wir danken dir dafür. Amen. So, jetzt könnt ihr wieder auf eure Plätze gehen und gut aufpassen bei der Predigt. Ihr Lieben, welche Bibel würdet ihr auswählen? Die große oder die kleine? Ich habe die Bibel vor einigen Jahren geschenkt bekommen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe sehr wenig in dieser Bibel gelesen. Die ist zwar schön, steht in meinem Regal, aber die ist nicht so handlich. Und oft lassen wir uns auch von Äußerlichkeiten, von großen, von schönen Dingen sehr beeindrucken. Wobei oft ist es so, dass der Inhalt tatsächlich der gleiche ist. Und ich möchte heute ein wichtiges Thema ansprechen, also für mich persönlich ein wichtiges Thema und auch ein Thema, das für mich im christlichen Glauben eine der schwierigsten Themen ist, die für mich persönlich auch große Herausforderung darstellt. Und zwar die Frage nach dem, wer der Größte sei. Und ich möchte, bevor ich den Bibelvers mit euch lese, kurz an die Französische Revolution denken. Französische Revolution, die Motiv oder Motto von der Französischen Revolution war Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind die großen Ideale der Französischen Revolution gewesen. Ideale, die dann aber leider vielen Menschen das Leben gekostet haben. Ja, sie wurden von ihren Verfechtern ins glatte Gegenteil verkehrt. Freiheit wurde zum Zwang. Gleichheit wurde zu einem neuen System der Unterdrückung und aus der Brüderlichkeit wurde Missgunst und Hass, so dass man sich gegenseitig abschlachtete. Bis dann schließlich die Revolutionäre Robespierre und Saint-Just Opfer ihres eigenen Terrors wurden, mit denen sie ihre Tugend sichern wollten. Francis Schäfer schreibt, die Männer der französischen Aufklärung hatten keine andere Basis als ihre eigene Endlichkeit. Sie blickten über den Kanal zum England der Reformation, versuchten Gleiches ohne die christlichen Grundlagen aufzubauen und endeten mit einem Massaker und Napoleon als Diktator. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind schöne Ziele. Nun sind sie nicht durch Druck von außen zu verwirklichen. Wer sie erzwingen will, beseitigt sie und kehrt sie in ihr Gegenteil um. Aus Idealen der Menschenrechte werden Instrumente des Terrors. Die Revolution der Nachfolger Christi beginnt immer von innen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen das Markus-Evangelium aufzuschlagen und dort Kapitel 10, Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 32 bis 45. Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Wege und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie entsetzten sich, folgten ihm nach und fürchteten sich. Und Jesus nahm die 12 abermals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn zum Tode verdammen und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten und geißeln und anspeien und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Da traten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern ist für die, welchen es bereitet ist. Und als die 10 hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Heiden gelten, über diese herrschen, und die Großen unter ihnen üben Gewalt über sie. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Interessant ist, dass dieses Gespräch oder diese Situation sich ergibt, als Jesus zum dritten Mal den Jüngern darüber erzählt, dass er in Jerusalem verraten wird, den Heiden übergeben wird und dass er sterben wird. Und die Frage der Brüder, die Frage von Jakobus und Johannes, die sie an Jesus stellen, ist zu einem unpassenden Moment, wie es man sich gar nicht anders vorstellen kann oder schlimmer vorstellen kann. Interessanterweise erfahren wir aus dem gleichen Evangelium, Markus Evangelium, dass der Vater Zebedäus, also von Jakobus und Johannes, Tagelöhner hatte. Als sie Jesus nachfolgen, heißt es, dass Vater mit den Tagelöhnern allein im Schiff geblieben sind oder im Boot und machte weiter seine Arbeit. Wahrscheinlich waren sie geprägt von der Vorstellung, dass sie gesellschaftlich ein bisschen besser standen als die anderen. Ja, weil der Vater anscheinend auch Geld hatte, um noch Tagelöhner zu unterhalten. Wahrscheinlich haben sie auch Gespräche in der Familie gehört, dass sie besser sind als ihre Nachbarn, dass sie vielleicht finanziell auch besser stehen und deswegen auch höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben. Kann sein, wir wissen es nicht. Interessanterweise, nach dem Bericht von Lukas, von dem Evangelist Lukas, bitten nicht die Brüder selbst, sondern ihre Mutter für sie. Also wir sehen auch, dass die Mutter wahrscheinlich auch, das wollte der Evangelist anscheinend zeigen, dass die Mutter auch ehrgeizig war und sich um ihre Söhne gekümmert hat, dass sie eine besondere Stelle im Reich Gottes und bei Jesus Christus haben. Und wir sehen hier aus dieser Geschichte, dass anscheinend, so wie die Jungs, die Brüder gedacht haben, für die Familie normal war. Sie kommen zu Jesus und möchten bessere Stellen haben als die anderen 10 Jünger. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus auch eine große Konkurrenz für sie war. Denn alle drei, Petrus, Johannes und Jakobus, gehörten zu dem engsten Kreis von Jesus Christus. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Judas, der auch sehr schlau war, ja, nicht umsonst war er der Dieb im Kreis, was auch keiner mitbekommen hat. Wahrscheinlich war er auch jemand, der sich darum bemüht hat, an Jesus näher ranzukommen und vielleicht wichtige Positionen zu haben. Und wenn sich die anderen nicht getraut haben, zu Jesus zu kommen, so stelle ich mir trotzdem so vor, dass sie sich gewünscht haben, bei Jesus in seinem Reich eine besondere Stellung zu haben. Und deswegen gab es dieses Gespräch, gab es diese Auseinandersetzungen. Und wenn ich mir das so vorstelle, kann ich das nicht verstehen. Wie ist es möglich, die Jünger, die 3 Jahre intensiv mit Jesus unterwegs waren, und hier laut diesem Bericht wissen wir, dass Jesus schon nach Jerusalem kommt. Also die Zeit, wenn er gekreuzigt ist, ist sehr bald. Also muss es am Ende seiner Dienstzeit da auf der Erde sein. Und sie diskutieren, wer der Größte, wer der Wichtigste ist. Und ich kann das nicht vorstellen. Wie kann man mit Jesus gehen und sich darüber Gedanken machen? Die doch von Jesus gelernt haben, wie er Menschen dient. Die doch von Jesus lernen mussten, welche Werte in seinem Reich an oberster Stelle stehen. Und wenn ich an mich denke, dann fange ich an, die Jünger zu verstehen. Ich bin auch schon über 15 Jahre im Glauben und weiß, dass solche Gedanken auch ich habe. Vielleicht geht es euch anders. Und wenn wir so denken, die Jünger, die waren so blind, die können doch von uns eine Scheibe abschneiden, oder? Wir, die wir viele Jahre der Erfahrung mit Jesus haben, die wir Kirchengeschichte kennen, christliche Geschichte kennen von 2000 Jahren, da können wir doch genug gelernt haben, welche Werte im Reich Gottes an der obersten Stelle stehen. Interessant ist, dass diese Situation nicht die einzige war. Ein Kapitel davor, im Kapitel 9, auch im Markus-Evangelium, in Versen 33 und 34, lesen wir, dass die Jünger auch unterwegs miteinander diskutieren oder miteinander verhandeln, wer denn der Erste, der Größte sei. Ja, hier kommen die Brüder selber zu Jesus und da verhandeln die Jünger untereinander, wer denn unter ihnen der Begabteste, der Größte, der Klügste ist. Und das war übrigens auch in dem Kontext der Leidensankündigung, der zweiten Leidensankündigung von Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn Jesus das Wichtigste sagt, wofür er auf diese Welt gekommen ist, dass er bald leiden muss, gerade wo er Unterstützung auch und Verständnis von seinen Jüngern gebraucht hat, kommen sie zu ihm in solchen Fragen. Wer ist denn der Größte, wer ist denn der Wichtigste in ihrem Kreis? Trotz der intensiven Zeit mit Jesus Christus dachten sie sehr weltlich. Und in solcher Gesellschaft, wie Jesus war mit seinen Jüngern, kann ich mir vorstellen, dass er oft am Verzweifeln war. Die 12 Männer, die er ausgesucht hat, auf die er sich auch verlassen möchte, wollte, die haben ihn in solchen Momenten missverstanden. Und wenn er hadelte im Gethsemane, wo er gebetet hat, haben sie auch geschlafen. Also wir sehen, in wichtigsten Momenten haben sie nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Und was mich fasziniert, dass Jesus Christus trotzdem sie nicht tadelt, sie nicht ablenkt und sagt, wie dumm seid ihr denn, sondern Jesus geht sehr geduldig, sehr fürsorglich mit ihnen um. Und das gibt auch mir Hoffnung, dass wenn ich in meinem beschränkten Denken oder meiner beschränkten Erfahrung immer wieder was verbocke, dass ich Hoffnung habe, dass Jesus Christus mich auffängt und dass er mich geduldig weiterlernt und versucht, mich von innen zu verändern. Im Vers 42 lesen wir nochmal: Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Heiden gelten, über diese herrschen, und die Großen unter ihnen üben Gewalt über sie. Jesus hat schnell verstanden, dass sie weltlich gedacht haben. Deswegen bringt er auch diesen Beispiel, er nimmt die Vorstellungen, die Lebensweise damaliger Zeit, in damaliger Gesellschaft auch als Beispiel und sagt, schaut mal euch diese Menschen, schaut euch die Fürsten, sie herrschen. Schaut euch die Großen, sie üben Gewalt aus. Wollt ihr auch das in meinem Reich machen? Wollt ihr so handeln? Wollt ihr Vorteile vom Großsein oder der Erste sein haben? Welche Vorteile hat das überhaupt? Welche Vorteile würden wir nennen, der Erste zu sein, der Wichtige zu sein, der Größere zu sein? Natürlich kann man sich gerne dann bedienen lassen. Man kann auch bestimmen, man kann auch zeigen, wo es lang geht. Man kann sich nicht sagen lassen. Man kann so machen, wie es man möchte. Man hat dann die Macht und die Macht vermittelt uns das Gefühl der Autonomie, der Unabhängigkeit. Und das wollten wahrscheinlich die Jünger. Die wollten nicht von anderen Meinungen abhängig sein. Die wollten nicht immer diesen Petrus, der immer dazwischen redete, zu hören, sondern wie sie es bestimmt hätten, so würde es laufen. Autonomie und Unabhängigkeit. Das vermittelte der Gedanke der Macht. Wer aber tatsächlich autonom ist, wird keine Machtkämpfe austragen müssen. Interessanterweise wird in der Psychologie dieser Phänomen, der Drang nach Macht oder der Wunsch nach Macht, als starker Indiz dazu genommen, dass die Person in sich sehr unsicher ist und starke Minderwertigkeitskomplexe hat. Der Mensch, der Macht möchte, der anderen unterdrücken möchte, nur das gibt ihm diese innere Sicherheit, das Gefühl der Autonomie. Aber der Mensch, der in sich autonom ist, der unabhängig ist, der mit Gott verbunden ist, der wird niemals nach Macht sich sehnen. Das braucht er nicht. Und wenn wir denken, dass die Macht nur in der Politik ausgeübt wird oder vielleicht in großen Firmen unter Top-Managern, dann irren wir uns. Jeder von uns, der genau an eigene Familie denkt, wird feststellen, wie viele Machtkämpfe es dort gibt. Wenn die Kinder auf die Welt kommen und dann fängt es an, wenn das zweite Kind kommt, das dritte, das vierte, wie es auch unter den Kindern aussieht, das kennen wir alle von klein auf und wir lernen das auch. Und wir machen das oft zu Gebrauch, sich über den anderen hinwegzusetzen, den anderen zu bestimmen. Jesus Christus sagt uns ganz klar, aber es soll unter euch nicht so sein, Vers 43. Es soll unter euch nicht so sein. Wir kennen das aus der Welt. Die Jünger kannten es damals. Wir kennen es auch heute ganz stark aus der Welt. Aber er sagt, es soll eine klare Linie, ein Unterschied zwischen euch und der Welt geben. Es soll zwischen dem Reich auf dieser Welt und meinem Reich, was ich aufbauen möchte, einen Unterschied geben. Und dieser Unterschied besteht in erster Linie und an allem Wichtigsten daran, dass wir nicht über andere herrschen wollen, sondern dass wir dem anderen dienen wollen. Dietrich Bonhoeffer sagte einen faszinierenden Satz. Er sagte, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. Gut, oder? Die Jünger hatten ganz klare Vorstellung, wie das Reich Gottes sein sollte. Und wenn sie wieder darum hören, dass Jesus Christus sterben wird und dann wieder verherrlicht wird, dann klickt es bei ihnen und sie denken, aha, es geht wieder um Gottes Reich. Also wollen wir da mitbauen, wir wollen da mitbestimmen, wir wollen auch unser Senf dazu geben. Und nach welchen Maßstäben? Nach den Maßstäben dieser Welt. Und Jesus sagt ganz klar, so geht es nicht, nicht in meinem Reich. Und dies ist eine der wichtigsten Stellen aus meiner Sicht, wo Jesus Christus uns den Unterschied zwischen Welt und der Gemeinde deutlich macht. Wir machen die Frage nach Weltlichkeit häufig an den äußeren, sichtbaren Zeichen. Ja, Lebensstil sind alles wichtige Fragen. Ich möchte jetzt einfach so die Relation oder die Wichtigkeit darin zeigen. Wir machen das daran fest, wie wir uns kleiden, was auch wichtig ist, ja, oder was wir essen oder was wir nicht essen. Was auch wichtig ist, oder welche Musik wir hören oder nicht hören, was auch wichtig ist. Aber Jesus macht hier der erste und grundlegendste Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde ist, welche Werte du in Bezug auf die Macht hast. Bemühst du dich irgendwo, der Erste, der Größere, der Wichtigere zu sein, der mehr Macht hat, der mehr bestimmen kann, oder bemühst du dich darum, dem anderen zu dienen, für den anderen Knecht zu sein. Und dieser Wort übersetzt hier als Knecht meint, eine Abhängigkeit zu schaffen vom anderen. Abhängigkeit von den Bedürfnissen des anderen, denen ich dienen kann. Nicht, dass der andere bestimmt, was ich machen soll. So ist es hier nicht gemeint. Aber freiwillige Abhängigkeit von meinem Nächsten, dass ich meinem Nächsten gebe, was er bedürft. Es kostet manchmal viel für andere zu lieben, aber es kostet noch mehr, nicht für andere zu lieben. Im christlichen Glauben sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit keine humanistischen Werte, die der Mensch autonom ohne Gott haben kann. Diese Werte haben wir in Beziehung zu Christus. Aber in Beziehung zu ihm müssen sie in der Gemeinde dann auch nicht nur sichtbar, auch Wirklichkeit werden. Amen.